Hallo und herzlich willkommen zu Elon Time Kompakt in gewisser Weise. Meine Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir, das sind wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen.
Und Albrecht Köhler aus Grünheil.
Was machen wir heute oder was machen wir heute nicht und warum kompakt, mein Lieber?
Ja, kompakt, weil wir letztes Mal einfach zu viel geschnackt haben und wir dann jetzt unser Zeitkontingent überschritten haben. Deshalb haben wir nur wie viele Minuten und wie viele Sekunden?
26. Das heißt, ich muss mir hier tatsächlich mal irgendwie einen Blick auf die Uhr werfen, weil das sind wir überhaupt nicht gewohnt, hier so haushalten zu müssen.
Wir müssen richtig unter Druck arbeiten.
Richtig
heute.
Unter Druck arbeiten. Das ist 26 Minuten. Das heißt, wenn wir hier nach der Pre-Show, wir haben jetzt 52 Minuten Pre-Show gemacht. Das heißt, da hat sich nicht viel dran geändert. Das heißt, ich habe hier auf der Uhr gleich 8 und eine Stunde 18 stehen irgendwie und da sollten wir dann mal zum Ende kommen.
Gut, dann schnack mal nicht allzu lang. Wir steigen mit folgenden Themen ein.
Was haben wir vor?
Ja, wir sprechen über SpaceX mal wieder. Da wollen wir kurz über den aktuellen Baustand sprechen und über eine große Mission, die 2024 ansteht. Über Tesla wollen wir sprechen. Megapack ist da bestellbar. Dann, wie Tesla mit Chipmangel umgeht. Im Bereich Elektromobilität sprechen wir über den Dacia Spring. Das fand ich mal ganz interessant. Und nochmal über Tübingen. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und noch ein paar andere Sachen. Und ja, in der sonstiges Kategorie müssen wir mal sehen, ob wir dazu noch kommen.
Das klingt gut. So machen wir das. Dann würde ich sagen, springen wir mal munter rein und zwar den aktuellen Baustand der Starbase. Da hast du einen Tweet verlinkt.
Ja, richtig, richtig. Ich war vorhin ein bisschen verwundert, als ich den NASA Spaceflight YouTube-Channel mir angeguckt habe und da wieder live gestreamt wurde und dass da die 9. Sektion auf diesen Tower aufgesetzt wurde. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der 8. letzte Woche der letzte ist. Ich habe auch mal versucht, zusammenzubekommen oder zusammenzulesen, wie viele denn da jetzt noch drauf können. Also laut des Krans, beziehungsweise wenn man das mal sich so zusammenbastelt, der Kran, der ist ja jetzt so langsam an seinem Höhenmaximum angekommen, was die Teile anbelangt. Also mehr können sie eigentlich nicht werden.
Es war ja jetzt auch keine vollständige Sektion mehr. Es war jetzt im Grunde so eine halbe. Das heißt, wir haben so 8,5 Sektionen, die aufeinander gesteckt wurden. Und mir würde jetzt hier ein Detail ins Auge fallen. Und zwar wehte an dieser Sektion, die da jetzt hochgehoben wurde, an dieser 9. Sektion, eine amerikanische Flagge, genau. Ja. Und ich, so wie ich das jetzt verstanden habe auf Twitter, ist das gewissermaßen so, wie wenn bei uns dann das Nadelgehölz richtfest gesteckt dranhängt. Genau, das heißt so richtfest. Wie nennt man das? Kranz? Also ja, was ist das für ein Kranz eigentlich? Wie nennt man diese Kränze? Tannenbaumkranze?
Ja, genau.
Genau, aber
Richtfestkranz.
Ja, genau, bei uns ist der Richtfestkranz und da ist es, glaube ich, üblich, dass man dann eben mit der amerikanischen Flagge das letzte Stück da hochhebt und das war wohl einerseits eine, wie gesagt, eine amerikanische Flagge und eine SpaceX-Flagge, die da mit dem letzten Stück hochgewandert sind. Von meiner Seite würde ich also sagen, ist gut jetzt.
Ja, mehr kann da eigentlich auch nicht drauf.
Genau, ansonsten, wir hatten ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass Booster 3 seinen Static Fire hatte. Es wird jetzt fleißig an Booster 4 und 5 gewerkelt und die Cryo Shells, also die Kraftstoffbeherbergungsfarmen. Die Kraftstofftanks, nehmen auch Gestalt an, weil die Kraftstoffe ja tiefkalt sind, kommen da im Grunde sowieso Thermobehälter drüber und das ist alles in der Mache und da fehlt jetzt nur, 2 Stück fehlen noch, dann sind die damit auch durch.
Was jetzt aber noch dazugekommen ist, das hat man vorhin auch mal kurz im Livestream vorbeifahren sehen, oder es war ein älterer Livestream, glaube ich, von letzter Woche, Ende letzter Woche, dass das Orbital Launch Mount und Table sich nochmal erweitert hat. Du hast davon letztens schon mal richtig schön gesprochen, wie das funktioniert. Das ist doch dieses Teil, was halt die Belastungen minimiert auf den Untergrund. Sonst kennt man das ja immer nur, dass dann der Schub nach außen seitlich weggelenkt wird. Ne?
Ja.
Und dass das hier so ein Schubverteiler ist, sag ich mal.
Genau.
Wie nennt sich das?
Ja, jein. Also ich hatte auch nochmal nachgeguckt, weil mir nur der englische Begriff, dieses Deluge-System irgendwie, aber im Grunde ist Deluge auch nur ein Sprinklersystem.
Ah.
Also es ist im Grunde nichts anderes als ein Sprinklersystem, da wird eine Menge Wasser unterhalb des Starship reingesprinkelt, damit dann eben dieses Wasser verdampft werden kann und die Energie fürs Verdampfen drauf geht, statt für die Zerstörung des Bodens. Aber dieses System oder dieses Modul ist ja so ein Mehrzweckmodul. Das ist ja auch dafür zuständig, das Starship dann festzuhalten und ja, dann loszulassen und eben dieses Wasser da reinzubringen und ja, auch die Belastung einfach standzuhalten, weil wenn das Starship abhebt, dann steht der Abgasstrahl voll auf dieser Plattform und das muss es natürlich auch aushalten. Ja. Aber ja, da war auch nochmal einiges gelöt irgendwie, was da gemacht wurde.
Ja,
schnell weiter.
Genau. hast du noch mit reingeschmissen in das Pad, dass das 100. Raptor-Triebwerk zusammengebaut wurde und man das als Anlass genommen hat, mal ein schönes Foto, Familienfoto, könnte man bestimmt was sagen, Gruppenfoto dort zu präsentieren.
Genau.
Was ganz cool aussieht. Hinter dem 100. Raptor-Triebwerk versammelt sich die ganze Mannschaft und dahinter ist eine schöne Falcon 9.
Ja.
Rakete.
Und ich finde, da zeigt sich dann auch, wie riesig dieses Triebwerk ist, weil wir haben ja hier einen direkten Größenvergleich von der ersten Stufe einer Falcon 9 Rakete zu eben diesem Raptor-Triebwerk. Und wenn wir dann bedenken, dass am Ende 33 dieser Triebwerke am Booster dran sein sollen, dann kann man sich hier vielleicht nochmal ganz gut einen Mensch-Maschine-Größenordnungsvergleich abholen.
Heftig, heftig.
Ja, uns war noch wichtig loszuwerden, dass wir eine neue Mission mit der Falcon Heavy gebucht haben, und zwar Europa Clipper.
Ja, genau. 2024 im Oktober soll es losgehen. Der Jupitermond Europa, der eisige, soll weiter untersucht werden und Europa Clipper ist dafür da, das auch so durchzuführen und braucht eine ordentliche Rakete, die das Ganze in den richtigen zum richtigen Schwung bringt oder in den richtigen Schwung. Und das wird dann Falcon Heavy sein, wie du gerade schon sagtest. Genau, die NASA hat das jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass SpaceX da der Contractor ist.
Jo, 2024 sagtest du, ne?
Mhm.
Ich hatte während der Pre-Show gefragt, Lander oder Orbiter?
Ist ein Orbiter.
Genau, weil ich
also nichts, was dann auf die Europa-Oberfläche runtergleiten wird, sondern nur in Anführungsstrichen mit guten Sensoren die Aufnahmen macht.
Jetzt haben wir da überhaupt keine Zeit für, aber ich habe eine Erinnerung, dass es mir schon mal in die YouTube-Timeline gespült hat, wo untersucht wurde, wie man einen Roboter bauen könnte oder ein autonomes U-Boot, das die ist Europa nicht der auch so ein Meer hat unterm Eis?
Mhm, genau. Richtig fettes Packeis und darunter soll Wasser sein.
Genau.
Und das wird man mit dem Clipper jetzt noch weiter untersuchen wahrscheinlich auf Folgemissionen dann sich vorbereiten. Ja.
Genau, weil da hatte ich mal Videos gesehen von so einer Sonde, die eben dann landet, sich ins Eis bohrt, unters Eis geht und dann irgendwie so Antennen aussetzt, damit man dann durch das Eis auch funken kann und sowas.
Mhm.
Sehr spannend.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch verdammt viele Konzepte. Das ist sehr spannend. Das konnte ich mir 2018 auf dem IAC auch genauer mal anschauen. Da gibt es tausende Vorträge zu unterschiedlichen Dingen und da war auch mehrere Missionen angeteasert worden, beziehungsweise Überlegungen mitgeteilt worden, wie man das machen könnte. Aber man braucht einfach mehr Daten dazu, um da bessere Aussagen treffen zu können, was sich jetzt lohnt und was machbar ist und was nicht. Und dazu wird Europa Clipper beitragen.
Sehr cool. Ich würde vorschlagen, wir hopsen von hier aus direkt weiter zu Tesla und lassen gar nicht an Geschwindigkeit nach. Wir bombardieren unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal so richtig schön mit Informationen.
Na dann, leg weiter los.
Das hatten wir zu unserer Verwunderung in gewisser Weise festgestellt, und zwar, dass bei Tesla nun das Megapack bestellbar ist und zwar ganz normal im Online-Store mit vorausgewiesenen Preisen, ne?
Ja.
Du hattest direkt eine Parallele gezogen, und zwar werden die Systeme angeboten ab einer Kapazität von 3 Megawattstunden, und wir hatten in der letzten Woche kurz drüber gesprochen, dass ein vergleichbares System bei euch in der Nähe abgebrannt war, ne?
Ja, genau, in Neu-Hardenberg auf dem Flugplatz. Neu-Hardenberg ist ein Flugplatz, wo auch sehr viel Solarzellen draufstehen. Das war, glaube ich, mal Europas größtes Solarfeld. Jetzt mittlerweile, glaube ich, das drittgrößte. Und genau, da ist ein größeres Battery Pack abgebrannt vor einer Woche, glaube ich. Und das hat eine ganze Weile gebraucht, um das zu löschen. Und dabei soll auch ein bisschen Flusssäure ausgelaufen sein. Also es war etwas dramatisch hier für die Region, sage ich mal. Und wurde natürlich auch ein bisschen bespöttelt, sage ich mal. Gab es eine große Förderung damals vom Landeswirtschaftsministerium, mehrere Millionen. Naja, und die sind jetzt in Luft aufgegangen.
Ja.
Aber ja, klar, man mit so einem Battery Pack auch ausstatten bestimmt.
Ja, also ich denke, das zeigt eindeutig natürlich das, was wir auch immer sagen, dass wir uns noch lange nicht auf dem Zenit der Batterietechnologie befinden, sondern gewissermaßen in den Kinderschuhen stecken, was solche Systeme angeht. Und ja, das Megapack ist im Grunde eine weitere Möglichkeit von Tesla, die Weiterentwicklung von Batterien zu finanzieren. Die Energiedichte soll im Gegensatz zu den bekannten, wie hießen die nochmal, Powerpacks, glaube ich, ne? Um 60% gestiegen sein. In Deutschland leitet die Seite natürlich auf 404 nicht erreichbar um. Also das ist nur in den USA bestellbar. Die Kosten belaufen sich inklusive Wechselrichtern, Kühlsystem und Installation und Lieferung auf 1 Million US-Dollar bei diesen 3 Megawatt. Und man kann auch gleich 10 Stück bestellen für 30 Megawattstunden, und das skaliert dann linear für rund 10 Millionen Euro ist man, ach Euro, US-Dollar, 10 Millionen US-Dollar ist man dann dabei. Und ich denke, das liegt, also wenn man jetzt umrechnet pro Kilowattstunde, sind wir dann bei ungefähr 330 US-Dollar. Und ja, weiß nicht, wenn man gerade so Microgrids plant, Australien denke ich da immer dran, die sind da ganz aktiv mit dabei, dann ist das durchaus konkurrenzfähig.
Dann hatten wir Q2 Earnings Report, jetzt glaube ich vorgestern. Und da sind ein paar Details so durchgesickert. Ich kann mich noch erinnern, dass es einmal auch um Chipmangel ging. Tesla hat darüber gesprochen, wie sie mit dem Chipmangel umgehen, haben da recht kurzerhand auch andere Chips bestellt, haben sich dann nicht komplett auf ihren Hauptzulieferer verlassen, mussten aber in kürzerer Zeit dann halt auch eine neue Programmierung durchführen, haben sie dann auch geschafft und umgesetzt, so dass sie kaum Einbußen haben in der Produktion.
Ja.
Genau, und es war im Report auch ein Bild aus dem Paint Shop zu sehen von Giga Berlin, was sehr, sehr futuristisch aussieht. Ich habe mich nur gefragt, warum die nicht noch weitere Bilder gezeigt haben. Im Body and White Bereich soll es auch schon ganz schick aussehen, aber gut, das wird man sich dann vielleicht für später aufheben.
Ja, man braucht ja für die weiteren Earnings Calls auch noch ein paar Bilder. Wobei, ja gut, so viele Earnings Calls ist es gar nicht mehr weg, ne?
Gar nicht mehr gibt, genau. Ja. Es wurde auch nochmal bestätigt, dass man auf jeden Fall darauf hinarbeitet, dass bis Ende des Jahres da die Produktion starten soll. Und dass man eigentlich auch davon ausgeht, dass die 4680er Zellen für das Model Y auch verbaut werden. Aber man auch einen Backup-Plan hat, falls es dann nicht klappen sollte.
Ja.
Dass dann die 2160er dann auch verbaut werden.
Das ist halt so diese Agilität, die Tesla sich nach wie vor bewahrt hat. Das zeigt sich, finde ich, sowohl bei dieser Überlegung, einen Backup-Plan für Batterien zu haben, falls die 4680 noch nicht verfügbar sein sollten, als auch beim Chipmangel. Du sagtest gerade, man hat dann kurzerhand andere Chips bestellt, aber man kann sich das vorstellen als Laie? Ich weiß es gar nicht. Als wenn man so ein bisschen mit der Technologie verwoben ist, dann liegt es relativ nahe, dass ich nicht einfach einen Computerchip vom Typ, sagen wir, A ersetzen kann durch einen Computerchip vom Typ A.1, sondern dass da durchaus, weil sie unterschiedliche Bezeichnungen haben, auch die Schaltung ein bisschen anders ist. Und Tesla ist tatsächlich hier rangegangen und hat geguckt, okay, wir haben hier diesen und jenen Chip, der jetzt nicht lieferbar ist. Wir haben aber einen Chip, der so ähnlich ist, dann haben die den Chip bestellt, der so ähnlich ist und ihre komplette Software umgeschrieben bzw. angepasst, dass die auch mit diesem Chip lauffähig ist. Und weil es ja nicht nur einen Chip betrifft, der nicht lieferbar ist, sondern eine Zahl von Chips, war da mit Sicherheit Alarm in der Entwicklungsabteilung für einige Wochen, aber es sieht wohl so aus, als ist das, als sei das aktuell die Strategie von Tesla, wie man den Chipmangel überwindet. Und ja, das finde ich sehr bewundernswert, ebenso wie die, die Überlegung auf einen Backup-Plan bei den Batterien umzuschwenken.
Mhm. Ja, bei den Chips soll sich da unter anderem um Sicherheitstechnik handeln, ja. Also um Airbag.
Steuergeräte dann und so.
Steuergeräte,
ja.
Genau. Ist dann halt auch nicht ohne.
Nee. Aber auch da das Board-Layout, ne? Also, das ist ja nicht nur, das denke ich jetzt gerade noch dran, wenn die Pins irgendwie woanders sind, dann musst du im Grunde die Platinen, auf die du die Chips draufschmeißt, musst du auch einmal nicht neu designen, aber du musst umdesignen. Und das ist was, wo, wenn ich jetzt auf unsere Großkonzerne schiele, irgendwie hier in der Automobilbranche in Deutschland, das wäre, glaube ich, undenkbar, dass man dem Zulieferer dann sagt, weil das ist ja Zulieferersystem bei uns, dass man da sagt, hey, entwickel mal eben bitte ein neues Board-Layout oder adaptiere das Board-Layout auf diese und jene Chips und unsere Entwicklungsabteilung erledigt den Rest. I don't know.
Ja, das ist ja das, der große Vorteil. Ne? Das ist vieles Inhouse-Produktion. Das, diesen Vorteil will man sich halt auch behalten, weshalb der Tesla auch sehr strikt ist und viel auch Inhouse machen will. Weil die Kommunikation zwischen den Abteilungen eine Katastrophe ist, gerade wenn es um solche technischen Sicherheitsaspekte geht, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch sehr aufwendig wird und dann bestimmte Prozedere ja auch eingehalten werden müssen und regelmäßige Tests und irgendwelche Runtimes dann da durchlaufen werden müssen und so. Möchte ich mir nicht vorstellen, wie das in konventionellen Unternehmen laufen würde.
Wo wir schon bei Kommunikation sind, Elon Musk, seines Zeichens Techno-King of Tesla, hat ja einen Tag, nachdem wir unsere 61. Episode veröffentlicht hatten, getwittert, dass das Supercharger-Netzwerk bald für alle geöffnet wird. Bald in Elon-Time, würde ich mal behaupten. Es ist definitiv geplant, das hat sich auch nochmal auf dem Earnings-Call gezeigt, beziehungsweise gehört. Es wurde nachgefragt, wie genau diese Öffnung vonstatten gehen soll und als Antwort kamen ein paar spannende Details dabei rum und zwar soll die Freigabe über die App laufen. Das heißt, ähnlich wie man das jetzt schon von, weiß ich nicht, ENBW-Chargern oder ähnlichem kennt, dass man, wenn man am Supercharger ist, der App sagen kann, hey, ich bin hier in diesem und jenem Stall, ich möchte den jetzt freischalten, dann wird über eine Zahlungsabwicklung in der App eben die Kreditkarte wahrscheinlich belastet. Also App-basiert, nicht Plug-and-Charge, wie ich mir das ja gewünscht hätte. Die Restriktion für andere Fahrzeuge, weil sich ja viele dann auch Gedanken gemacht haben, hey, wenn Tesla jetzt den Supercharger öffnet, dann ist der zugeparkt mit ganz vielen Nissan Leaf und VW E-Ups und anderen Autos, die langsam laden. Da möchte man ähnliche Preismodelle fahren, wie auch die anderen Ladesäulenanbieter, dass man eben nach Ladegeschwindigkeit abrechnet und Blockiergebühren einführt, die eben dann sowas verhindern sollen.
Ja, aber er sagt, das Supercharger Network soll später in diesem Jahr noch zur Verfügung stehen für alle. Mal sehen.
Das Starship sollte auch noch im Juli fliegen.
Ja, nun vergleich mal nicht Raketentechnik mit Fahrzeugtechnik.
It's not rocket science, ne? Ja. Genau. aber ne, die Rollouts, ich würde jetzt ja vorsichtig genießen in diesem Jahr. Natürlich, wenn das so ist, dann werde ich nicht der Erste, aber einer der Ersten sein, die dann ausnahmsweise auch mal dahin fährt und das mal ausprobiert, weil das würde mich schon mal interessieren, wie gut das dann möglich ist. Gut, von hier aus, jetzt habe ich mich verklickt, kommen wir rüber zu einem kurzen Nachtrag aus der letzten Woche im Grunde, ne?
Ja, genau, richtig. Wir hatten über Tübingen gesprochen und dass dort drastische Erhöhungen der Parkgebühr anstehen, aber da müssen wir doch nochmal ein bisschen zurückrudern. Warum eigentlich?
Ja, wir hatten in der letzten Woche eben darüber berichtet und haben außer Acht gelassen, dass es sich bei dieser Planung nur um eine Beschlussvorlage handelt. Wir hatten diesen Satz vielleicht ein bisschen überzeichnet, dass Tübingen das einführen will. Ja, da sind Leute, die das einführen wollten, allen voran Oberbürgermeister Boris Palmer oder Palmer. Palmer? Boris Palmer? Palmer. Palmer? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er tatsächlich US-amerikanische oder wie auch immer Hintergründe von den Grünen. Und ja, das ist jetzt ja an der Mehrheit letztlich gescheitert. Das war so was noch durch den Verwaltungsausschuss musste. Und ja, das hat einfach nicht geklappt. Und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht nochmal in abgewandelter Version probiert wird, weil ich, wie gesagt, habe letztes Mal schon ausgeführt, dass ich das sinnvoll finde und würde mich gar nicht länger damit aufhalten wollen, weil wir auch nur noch 6 Minuten Zeit haben.
Uff, Scheibenkleister. Da will ich schnell noch meine Informationen loswerden. Ich hatte schon immer mal geguckt, ob Dacia nicht auch irgendwann mal ein Elektrofahrzeug auf den Markt werfen wird und so langsam kommt das gute Gefährt auf die Straßen. Dacia Spring wird für ca. 11.000 Euro nach Prämie auch auf dem deutschen Markt zur Verfügung stehen und das war immer so ein Fahrzeug, wo ich mal so ein bisschen, geliebäugelt nicht. Also ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht kaufen, aber fand den Preis für viele wahrscheinlich sehr erschwinglich und damit können sie sich dann auch an der Elektromobilität beteiligen. Und für diejenigen, die halt keine weiten Strecken fahren und ein kleineres Fahrzeug brauchen, ist das eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Ja.
Weshalb ich das hier erwähne.
Und dann kam der liebe Silas und sagte, Dacia Auto, Elektroauto, SUV in der Bauform, da hatten wir doch schon mal was von Renault, das ist doch ein alter Hut. Ich will mal so anfangen, erstes Quartal 1 2020, also erstes Quartal letzten Jahres hatte Renault nämlich angekündigt, den Renault KZE in China auf den Markt bringen zu wollen, als günstige Elektroauto-Variante, die auch in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Hersteller, dessen Namen mir irgendwas mit Baufängen oder sowas entwickelt werden sollte, um die dortigen Anforderungen besser zu erfüllen. Und ich hatte auch immer so im Hinterkopf, dass der nach Deutschland kommen soll, aber Dacia und Renault, die gehören ja zusammen und nun kommt der eben nicht als Renault KZE nach Deutschland, sondern als Dacia Spring. Mhm. Finde ich eine schöne Entwicklung in die richtige Richtung. Preislich liegt er tatsächlich ähnlich wie der wie E-Up, Mi und Citigo, also die Drillinge von Volkswagen. Ich weiß gar nicht, was steckt eigentlich technisch drin? Hast du da gerade noch mal einen Blick drauf?
Du meinst Reichweite und Co.?
Ja, genau. Mich würde insbesondere...
Also, ja, 3,73 Meter lang, 33 kW Motorleistung und Batteriekapazität von 27,4 Kilowattstunden, 230 Kilometer Reichweite WLTP.
Genau, das kommt ungefähr so hin, würde ich sagen. Das ist ein relativ effizienter Verbrauch dann sogar. WLTP, ja, doch. Mhm. Also aus 27 Kilowattstunden 230 Kilometer rausquetschen, wird in der Realität dann natürlich nicht möglich sein.
Ich meine, sieht schnittig aus, das gute Stück. Geladen wird vorne. Aber ist halt mega basic, ne? So wie es halt Dacia-Style ist. Und nicht verkehrt. Ich glaube, es ist sogar noch das alte Medianav-System, wenn ich das so sehe. Mal gucken. Ja. Also das Display ist auf jeden Fall noch aus dem alten Fahrzeug.
Das Einzige, was mich jetzt mal interessieren würde, wäre Kofferraumvolumen. Ob das wirklich einen Unterschied macht in der SUV-Variante, weil ansonsten sieht der mir sehr ähnlich aus zu dem, was Volkswagen mit den Drillingen aktuell verkauft irgendwie. Ne? Weil ja, ich bin nicht so der SUV-Typ einfach. Vielleicht liegt es auch daran.
Beschleunigung von 0 auf 100 in 19,1. Das macht Tesla auf jeden Fall komplett.
Ja, eindeutig ist Elektro. Ist fast das Gleiche.
Ja, ja gut. Also ich meine, was will man für 10.000 Euro?
Ich finde auch, das ist ein guter Schritt in die vollkommen richtige Richtung. Ja. Fundgrube.
Jo. Münchner Tunnelbohrmaschine für Musk-Wettbewerb ist fertig. Da gibt es ein Bild dazu und wir erinnern uns vielleicht mal ganz kurz, dass die Boring Company einen kleinen Wettbewerb ausgerufen hat.
Not a boring competition, ne?
Ja, also not a boring competition ausgerufen hat und gesagt hat, wer baut den schnellsten kleinen Maulwurf der Welt.
Genau.
Und jetzt gibt es ein paar Unternehmen oder ein paar kleine Teams, die sich da zusammengestellt haben. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen in der Vergangenheit, wer da ungefähr alles mitmacht. Und ich weiß gar nicht, wann es losgehen soll. Aber auf jeden Fall, Münchner Tunnelbohrmaschine ist jetzt fertiggestellt und es gibt auch ein kleines Bild dazu. Ja. 12 von 400 Teams treten in Kalifornien an.
Der Weltrekord, aufgestellt bei der Schneckenweltmeisterschaft im Jahr 1995, liegt bei 10 Metern in der Stunde. Was? Das ist, glaube ich, jetzt einfach eine Side Note irgendwie, weil es ja darum geht, beat the snail. Also schneller voranzukommen als eine Schnecke beim Tunnelbohren. Der Maßstab ist die gefleckte Weinbergschnecke, die in einer Stunde 3 Meter weit kriecht. Und dann hat Golem hier einfach mal voll die random Information reingehauen. Der Weltrekord, aufgeschnellt bei der Schneckenweltmeisterschaft 1995, liegt bei 10 Metern in einer Stunde. Ach, sehr herzhaft, sehr schön. es geht darum, die Schnecke zu schlagen. Und ich bin gespannt. Ich finde diese Competitions immer sehr erfrischend, gerade weil man als Uni da unglaublich viel Praxis dann in so Arbeitsgemeinschaften zusammentragen kann, die sich nicht nur positiv auf Abschlussarbeiten und mögliche Berufspraxisaussichten vielleicht der Teilnehmenden auswirkt, sondern es ist tatsächlich so ein, weiß ich nicht, 70-köpfiges Team, das da dran hängt. Ich finde das sehr inspirierend. Ja.
Ja, naja, genau, und das ist das Team Hyperloop der TUM. Das hat man, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Stimmt, genau. Ja.
Jo.
Meine Lieben, das war es schon wieder.
Kurze Sache heute hier.
Genau. Wir hatten es ja angekündigt, Elon Time kompakt. Wir hatten ja auch mal angekündigt, wir könnten uns vorstellen, häufiger mal so ganz kompakte Formate, wo wir nur quasi die Headlines irgendwie anteasern, sondern so Elon Time kompakt in, weiß ich nicht, 10 Minuten oder sowas abzuhalten bzw. zu veröffentlichen. Allerdings benötigen wir da mehr Kontingent zur Veröffentlichung für. Und wenn ihr möchtet, dass das Realität wird, dann könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns unterstützt. Wir arbeiten nämlich auch zwischen den Episoden stetig daran, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Aber wenn wir uns das Ziel stecken wollen, die künftigen Episoden immer ein bisschen besser zu machen als die vergangenen, dann brauchen wir eure Unterstützung. Ihr könnt diesen Podcast dann ein Stück weit zu eurem Podcast machen und wie das geht und was das dann für euch bedeutet, schaut doch gern mal nach auf elontime.de/crew oder auf patreon.com/elontime. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn wir euch als UnterstützerInnen oder möglicherweise sogar als Live-Fact-CheckerInnen auf unserem Discord-Server gewinnen könnten. Wir haben das ja aktuell auch mit unseren Live-ZuhörerInnen, die auch jetzt gerade dabei sind, da einen ganz herzlichen Gruß, die uns während der Pre-Show darauf hingewiesen haben, dass eben das Rollout der Supercharger über die App gemacht werden soll. Und das hat uns veranlasst, da näher nachzugraben. Und hat dann zu Infos in dieser Episode geführt. Ich finde das eine ziemlich coole Kombination irgendwie.
Sehe ich auch so. Ja. Also man muss dann nur gucken, wenn es mehr werden, dass das irgendwie doch organisiert abläuft. Aber da haben wir ja.
Ich glaube, bis es soweit ist, können wir vielleicht auch moderieren, aber das soweit ist es noch nicht. Und mit der Handvoll Leute, die aktuell dabei sind, kriegen wir das, glaube ich, noch ganz gut selbst moderiert. Mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Wir hören uns, ich gucke gerade noch meinen Kalender, kommende Woche Donnerstag wieder. Und ich versuche, die Episode vorm Wochenende rauszuhauen. Das wäre doch
was. Awesome.
Jo. Geil. Meine Lieben, macht's gut.
Tschüssikowski.